innerhalb weniger Tage 3 Wohnungen besichtigt und zugesagt. Wie es dazu gekommen ist und warum sich Enrico für die Standorte Dortmund und Wolfenbüttel entschieden hat und welche Extrameile er dabei gegangen ist, um ganz, ganz tief in diese Standorte einzutauchen. Das erzählt uns jetzt Enrico in dieser Podcast-Episode.
Ja, und das Video haben wir bereits Anfang des Jahres aufgenommen. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Hallo Enrico, grüß dich. Hi.
So, hi Alex. Wie geht's dir?
Gut, danke. Kommen wir jetzt zusammen. Wir haben es ja ein paar Mal verschoben jetzt auch, das Gespräch. Jetzt hat es geklappt. Enrico, du bist 25 Jahre, richtig? Wenn meine Aufzählungen richtig sind. Du hast in 2021, mit Immobilien angefangen, hast innerhalb, da frage ich jetzt gleich nach, weil ich das hier sehe, innerhalb von 4 Tagen 3 Wohnungen gekauft. Darüber wollen wir heute sprechen, wie du zu Immobilien gekommen bist, an welchen Standorten du die Immobilien gekauft hast, die Wohnung gekauft hast und natürlich, wie du dich dabei fühlst, also was so in dir vorgegangen ist auf diesem ganzen Weg. Damit unsere Zuhörer und Zuschauer dich jetzt mal kennenlernen, stell dich doch mal kurz vor, wo du herkommst und wo du jetzt bist.
So, hi, ich bin Enrico Popay, 25 Jahre alt, wie wir jetzt wissen. Bin Entwickler bzw. Data Analyst in Berlin bei Wüstpartner. Wüstpartner ist ein Dienstleister in der Immobilienwirtschaft und komme ursprünglich, wenn man es vielleicht schon hören kann, auch wenn ich in Berlin lebe, aus Stuttgart, aus dem Schwabenländle, und bin jetzt hier in Berlin gelandet und kann so ein bisschen Hobby und Arbeit kombinieren mit Immobilien und IT, und das kann ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber Wüstpartner eigentlich ganz gut machen. Und ja, das so viel zu mir. Und ja, ich habe in vier Tagen 3 Immobilien gekauft.
Seit wann bist du jetzt in Berlin?
Jetzt bin ich seit Ende November bzw. Anfang Dezember in Berlin. Also so 30. November, könnte man sagen, 2021 bin ich hierher gezogen.
Und als Data Analyst wertest du große Datenmengen aus, oder was kann ich mir darunter verstehen?
Genau, ich werte Großdaten aus, ich analysiere diese, versuche Erkenntnisse zu gewinnen, ich visualisiere diese, also jetzt im Bereich Immobilien zum Beispiel auch Standortvisualisierungen, Erreichbarkeitsthematiken im Sinne von, wie weit kommt man in Berlin mit der Bahn in 15 Minuten, also so eine schöne Kartenvisualisierung, aber es geht auch schon in den Bereich Data Science manchmal hinein, indem man zum Beispiel Prognosen für irgendwelche Preise oder sowas trifft.
Mit anderen Worten, du kommst aus der Branche, du kennst dich aus.
Korrekt. Also ich bin jetzt noch nicht so lange im Immobilienbereich dabei. Also Immocation war das so der erste Schubser, sage ich jetzt mal. Und entwickle mich dadurch noch weiter, wenn man auch so mal die Datenseite von Immobilien sieht. Aber ja, ursprünglich natürlich aus der IT und jetzt noch die Kombination mit Immobilien.
Und bevor du jetzt nach Berlin gegangen bist, warst du bei einem anderen Unternehmen in einem anderen Bereich oder auch im Immobilienbereich?
Nee, da war ich noch nicht im Immobilienbereich tätig. Tatsächlich war ich viel in der Automobilindustrie tätig oder auch Automobilbanken in München. Die Zuschauer werden wissen, in München wird es nicht so viel Automobilbanken geben. Und habe dort meine Erfahrung gesammelt. Also ich war auch schon im Ingenieursbereich, im Elektrikerbereich, im Sinne von, wie funktionieren Potenzialverteile beispielsweise von Fahrzeugen in der Produktion. Ich war auch mal im E-Commerce-Bereich in Hamburg, beispielsweise beim Otto-Versandkatalog. Auch eine ziemlich coole Firma, muss ich zugeben. War auch eine schöne Zeit damals in Hamburg. Aber ich bin auch noch gar nicht so lange in der Arbeitswelt. Also ich habe jetzt meinen Master ja auch erst seit 2020, also ich bin noch gar nicht so lange dabei, bin noch frisch dabei, aber ich wusste schon direkt nach der Uni, und wenn ich mal wirklich voll verdiene, geht's an die Immobilien und passives Einkommen, finanzielle Freiheit und so weiter. Und dann mit Immocation Immobilienwissen aufgebaut und jetzt fördere ich das natürlich noch im Unternehmen.
Darauf zielte meine Frage ab, wenn wir nämlich jetzt gleich mal in die Immobilien reingehen und in die Standorte, das war halt in der Zeit davor, eigentlich, wo du andere Daten ausgewertet hattest, ne?
Korrekt.
Du meintest gerade, mit 20 bist du dann in den Job eingestiegen?
Mit 24 bin ich in den Master gegangen sozusagen, und dann war ich ein Jahr sozusagen in der Berufswelt und jetzt bin ich 25.
Hast du eigentlich dein erstes Geld jetzt verdient, deine ersten Gehaltschecks auf dem Konto gehabt?
Genau.
Der Gedanke, in Immobilien zu investieren, wie ist der gereift? War der dann auf einmal da oder hast du dich länger damit vorher befasst? Oder viele machen das ja parallel oder auch nur sparen über Sparpläne, ETFs an, also das sind ja so diese Gedankengänge, ne? Wo fängt man an, in welchem Alter fängt man an Und wie kam es da bei dir so zu dieser Entscheidung?
Also, dass ich Immobilien wollte, wusste ich schon etwas länger, schon sehr, als ich sehr jung war. Also, ich wollte schon immer ein bisschen wohlhabend sein, sage ich mal, weil die Welt dort immer so schön war bei denen. Und wenn man das dann immer so auch schon als Kind in Cartoons gesehen hat, auch sei es in irgendwelchen Serien, in irgendwelchen Filmen, hatten die Reichen irgendwie immer Immobilien. Das Thema war halt nur noch nicht so ganz greifbar. Für mich war das Thema halt, du hast Immobilien, wenn du reich bist. Also du brauchst erst viel Geld, bevor du überhaupt Immobilien kaufen kannst. Also du benötigst natürlich auch manchmal ein bisschen Geld. Aber es ist eigentlich viel greifbarer, als es auch ist. Also man muss es halt einfach sich früh genug damit beschäftigen und dann starten zu investieren. Ich habe mich schon immer ein bisschen auch mit passivem Einkommen seit 2-3 Jahren beschäftigt, sei es Kryptowährungen oder Aktien. ETFs auch, aber ETFs waren nicht so ganz meins. Da war ich irgendwie so, ich lege halt mein Geld an und es passiert was, aber ich habe nicht so viel Einfluss darauf. Mit Kryptowährungen und Aktien kann ich wenigstens noch selbst entscheiden, wo ich rein investiere und wie viel. Und bin da einfach viel flexibler, sage ich jetzt mal von meiner Seite aus. Und bei Immobilien kam es dann so, dass ich zufällig, das war genau nach Silvester, also von 2020 auf 2021, mal das erste Immocation-Video gesehen hatte. Da waren nämlich Stefan und Marco zu Gast bei Finanzfluss.
Ja.
Haben sie erzählt, genau, und haben erzählt, wie funktionieren Immobilien, wie kann man in Immobilien investieren, wie viel Eigenkapital braucht man. Ich fand es ganz lustig, weil der Marco ist ja auch Wirtschaftsinformatiker aus Stuttgart. Ich auch, also ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert in Stuttgart und fand es dann ganz harmonisch und auch sehr entspannt, wie sie es erzählt haben. Also sehr greifbar das Thema wurde es am Ende. Und da habe ich mich weiter informiert, habe dann eigentlich, bin weg von Finanzfluss und nur noch auf Immocation-Videos gegangen, weil Immobilien mich natürlich mehr interessiert haben. Nicht, weil Finanzfluss schlecht ist, aber ich habe...
Ja, der macht halt viel, ne? Viel genau. Aktien und ETFs und also ich mag genau. Den Thomas, also ja, genau. Ich finde es auch gut, ja.
Ein cooler Typ. Also ich mache ja, wie gesagt, aber mehr Kryptowährungen, da kommt dann schon auch was, aber nicht so viel. Und dann halt wollte ich aber immer mehr Immobilien haben, weil das wollte ich schon immer haben, es macht mir auch Spaß. Ich habe mal ein Schülerpraktikum in der Maklerkanzlei gemacht, ich hatte auch mal überlegt, Architektur zu studieren. Also das Thema Immobilien war bei mir noch nie tot. Es wurde jetzt durch Immocation nur greifbar und wirklich auch erreichbar. Und dadurch bin ich dann immer weitergekommen, habe die Videos angeschaut, habe angefangen mit Zusammenfassungen zu schreiben, hatte auch meine ersten Standortanalysen, also es hieß, geh bitte mal an den Standort, trink dort mal einen Kaffee, und hatte damals in Pforzheim, also auch in Baden-Württemberg im Süden von Deutschland, wirklich mit meinen Tag lang mit ausgedruckten Google Maps Karten bin ich rumgelaufen und habe alles angeschaut, aufgeschrieben, wo könnte man kaufen, wo nicht, und habe dann gemerkt, okay, Pforzheim ist auch noch ein bisschen teuer, also da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied wie zu Stuttgart oder zum Rand von Stuttgart. Und ich hatte einen Studienkollege, der lebt in Dortmund und kommt ursprünglich aus Dortmund, hat halt nur eine Zeit unten in Stuttgart gelebt, und er hatte gemeint, er hat schon Immobilien. Und da habe ich mal gefragt, ja, was kostet denn bei ihm so eine Wohnung? Und ich glaube, seine erste Wohnung hat er vor 3-4 Jahren gekauft, für, was weiß ich, 30.000 Euro, Einzimmerwohnung in Dortmund, wo ich mir halt gedacht habe, dass es sowas überhaupt gibt, das ist ja so günstig wie ein Bitcoin. Und
günstiger sogar, ne?
Genau, günstiger wie ein ganzer Bitcoin, und das ist halt auch noch eine ganze Wohnung, so ein Zimmer mit Küche und Bad. Und
dann ich muss dazu sagen, wir drehen das Video jetzt Ende April 2022, ne, wenn man das später, ja. Der Bitcoin, der schwankt ja, je nachdem, wo er dann steht. Ne? Ja.
Genau, dementsprechend ist der Bitcoin sogar deutlich teurer, vielleicht sogar jetzt 2 Wohnungen. Die Wohnung ist natürlich dementsprechend aber auch in den 1-2 Jahren sehr an Wert gestiegen. Also Dortmund hat ja extrem zugenommen in den letzten 2 Jahren. Das sieht man auch bei vielen Analysen, wenn man das so mal betrachtet, was da so in NRW passiert ist. Allgemein ja während der Corona-Zeit sind Immobilienpreise sehr gestiegen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie ist da so der Aufwand, wenn man weit weg wohnt von der Immobilie? Also Dortmund zu Stuttgart, das sind 500-600 Kilometer. Ist also schon ein weites Stückchen entfernt. Und dann hat Immocation mal eine Frage gestellt, ich weiß nicht, wer es nochmal war, und so, was machst du, wenn der Wasserhahn läuft und klemmt? Und dann war halt so bei mir auch im Kopf, ja, als ob jetzt die Wohnung über mir gehört oder die Wohnung, die 600 Kilometer entfernt ist. Ich werde den Wasserhahn nicht reparieren am Ende des Tages, sondern ich muss einen Handwerker anrufen, der kommt vorbei und ich bezahle die Rechnung. Und ob ich jetzt den Handwerker anrufe, der in Stuttgart ist, bei mir, wo ich zu Hause bin, oder in Dortmund, das macht für mich keinen Unterschied. Also ich könnte nur den Wasserhahn beobachten, wie er weiterläuft, aber was tun könnte ich dazu nichts. Und das war dann so die Motivation, okay, Enrico, du gehst jetzt mal weiter raus. Und dann habe ich halt viele MOK-Spiele gesehen, aber ich habe mir schon mal so Standorte aufgeschrieben, die so interessant sind, auch am Punkt Renditen habe ich mir mal angeschaut.
Das wäre jetzt meine Frage, ne? Du meintest gerade Dortmund, weil ein Kumpel von dir, ein Freund von dir da investiert ist. Aber hast du auch mal von oben drauf geschaut, so die Standorte, wie sind die Renditen, mal abgesehen jetzt von der Entfernung?
Genau, also ich habe mir auch mal, damals gab es ja auch schon so einen Preisatlas, da habe ich dann auch mal ein bisschen reingeschaut und gesagt, okay, wie hoch ist denn aber auch das Risiko zu investieren? Also es gibt ja Standorte, die geben ja auch 8-10%ige Mietrenditen, aber das sind dann so Städte, mit denen fühlt man sich nicht verbunden. Also mir ist wichtig, dass ich mich mit der Stadt auch verbunden fühle. Also ich habe zum Beispiel mit dem Freund dort, der hat ja auch damals gemeint, hey, wenn irgendwas mal sein sollte, wenn du wirklich eine Wohnung hast, dann kann er auch mal vorbeigehen oder auch zum Beispiel die Besichtigung erledigen, was er dann tatsächlich sogar mal am Ende gemacht hat bei meinen zwei Wohnungen. Aber dazu kommen wir dann noch später. Und das gibt einem ein gutes Bauchgefühl. Also auch Bauchgefühl ist mir sehr wichtig. Nicht nur Rendite, dann ist auch okay, sage ich lieber ein bisschen Minus zu machen. Aber man sollte sich sicher fühlen. Man sollte nicht irgendwie sagen, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gekauft? Hauptsache die Rendite stimmt. So sollte es nicht sein. Weil man geht halt trotzdem noch, auch wenn die Kaufpreise deutlich niedriger sind, wie jetzt in Berlin oder Stuttgart, geht man halt einen hohen Kredit ein. Und wenn man dann nachts nicht schlafen kann, dann ist das schlecht. Dann hat man, glaube ich, schlecht investiert, sage ich mal, oder sich zu schlecht informiert über den Standort. Und mir ist es wichtig, dass ich einfach ein gutes Bauchgefühl habe und dass ich auch an die Stadt glaube. Und dass ich sage, okay, da passiert was, die Stadt entwickelt sich weiter. Und so war dann Dortmund auf meiner Liste. Essen tatsächlich auch, das war mit deinem Video damals noch, mit ja. Alex kauft eine Bude. Also habe ich mir tatsächlich auch Essen angeschaut und habe dann jede Google Maps Karte so immer einzeln ausgedruckt zu jedem einzelnen Stadtteil. Also es gibt ja Dortmund Ost, Dortmund Süd, Dortmund Adlerbeck und was weiß ich was alles. Und das Gleiche habe ich dann aber auch gemacht für Berlin, Brandenburg aber eher, gerade die Umgebung Richtung Tesla, weil das war damals so der Hit Gigafactory. Und das habe ich mir auch alles ausgedruckt und Braunschweig. Und habe gesagt, okay, ich schaue mir mal Braunschweig an, Salzgitter und Wolfenbüttel. Also Salzgitter liegt links und Wolfenbüttel rechts, wenn man mal so von oben drauf schaut, und alles südlich unter Braunschweig. Und dann habe ich gesagt, okay, dazu auch nochmal die Google Maps Karten ausgedruckt. Dann Mitte April sind wir jetzt, 2021, da habe ich mir freigenommen. Also ich hatte im Jahr 2021 eigentlich keinen Tag Urlaub, sondern ich habe meinen Urlaub immer für diese Reise verschwendet. Ich war erst mal 2 Wochen lang in Essen und Dortmund, jeweils eine Woche.
Dortmund konnte ich da dort über Nacht auch, oder?
Genau, eine Woche lang durchgehend dort an diesem Ort geschlafen, gelebt, gearbeitet sogar. Also gearbeitet nicht wirklich für meinen Arbeitgeber, sondern ich bin wirklich um 7 Uhr morgens aufgestanden, obwohl ich Urlaub hatte und war bis 19 Uhr oder 20 Uhr unterwegs. Ich wollte wissen, wie das Nachtleben ist. Ich wollte wissen, wie die Rush-Hour ist. Ich wollte wissen, wer sind die Leute, die dort sind. Alles natürlich bei Google Maps und mit diesen ausgedruckten Karten rumgelaufen und so einem Klemmbrett. Die Leute gucken dann auch ein bisschen komisch an, wenn man da die ganze Zeit rumläuft und fragt, was macht denn der da eigentlich und schreibt er sich da auf seinen Google Maps Karten. Und habe mir das alles aufgeschrieben, wo ich kaufen würde und nicht. Klingt am Anfang etwas surreal, aber ich muss sagen, man realisiert sehr schnell, wo man kaufen würde und wo nicht. Also ich war zum Beispiel mal in Salzgitter um 10 Uhr morgens, dienstags, und da saßen 15 Leute von den wirklich ranzigsten Häusern und hatten 4 Kästen Bier angefangen zu leeren. Und dann dachte ich mir, okay, Enrico, da kommt erstmal ein X auf die Karte. Ich weiß nicht, ob man sich mit dem Mieterklientel gleich schon zu Anfang an auseinandersetzen möchte. Und man konnte auch direkt einsortieren, ist das eher so gerade eine Einfamilienhausgegend, Familie lebt dort, gerade erstes Kind bekommen, hat man hier eher ein paar mehr Familienhäuser. Einfach alles anschauen konnte. Ich konnte mir auch alles aufschreiben. Und ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile bei 60, 70 Seiten Standortanalyse, wo alles draufsteht, alles über den Standort, plus Renditen, plus Kaufpreise. So, als ich mir gesagt habe, Enrico, wenn du anfängst, dann fängst du richtig an. Das Gleiche dann nochmal in Brandenburg und Braunschweig, auch jeweils nochmal eine Woche.
Und warst du alleine unterwegs oder hast du jemanden dabei?
Ich war ganz allein. Ich war jedes Mal allein, alle Analysen allein gemacht. Im Auto, ich will gar nicht wissen, wie viele Kilometer ich in dem Jahr dann auch gefahren bin, muss ich zugeben. Genau, also zu Braunschweig gehörten natürlich dann auch Salzgitter und Wolfenbüttel. Aber weil die beiden sehr groß waren, Salzgitter und Wolfenbüttel, habe ich da schon eher auch 1,5 Tage gebraucht. Ich habe mich auch tatsächlich mit den Leuten unterhalten. War etwas schwierig während Corona, aber hat trotzdem noch gut geklappt. Manchmal wurde ich auch angesprochen, was denn der Kollege mit dem Stuttgarter Kennzeichen hier macht.
Ich habe das, ich hab das auch erlebt. Du hast eben Essen erwähnt und Alex Kaufmann-Bude. Ich wurde ein bisschen dazu gedrängt von Marco und Stefan, auf die Leute zuzugehen, mit den Leuten zu sprechen, weil das so gar nicht so anfangs meine Art war, so direkt auf die Leute. Aber es ist so unfassbar wichtig, mit den Leuten im Haus, mit den Leuten drumherum, mit den Leuten, die dort einfach unterwegs sind, was sie davon halten, wie die sich fühlen und so weiter. Also man kriegt wirklich gute Insights.
Genau, das ist echt so, was die auch da manchmal verraten. Die sagen ja dann auch nochmal so wirklich so, hey, wie ist es denn eigentlich, wo gibt es denn eigentlich nochmal die Firmen? Das ist nochmal ein ganz anderer Einblick, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist auch ganz lustig, also es passieren auch manchmal lustige Ereignisse, wenn man da so ein bisschen rumläuft. Also von dem her, ich kann das echt nur als Erfahrung empfehlen. Es war ja auch Corona, ich war nicht viel reisen und dann war das auch schon ganz cool. Also gerade nochmal ein bisschen rumzukommen, ich habe es auch immer verbunden mit, ich teste neue Restaurants, ich treffe Freunde, keine Ahnung, als ich in Brandenburg zum Beispiel die Analyse hatte, ich habe ja schon Freunde in Berlin gehabt, habe ich mich trotzdem mal mit denen dann abends getroffen. Und ich hatte dann zum Beispiel Hotel nicht in Brandenburg, sondern ich hatte es in Berlin, dass ich da auch dann immer alles nochmal ein bisschen anschauen kann.
Das ist ja schon ein großer Aufwand, den du gemacht hast im Vorfeld. Würdest du das auch so weiterempfehlen, dass andere, die sich Städte anschauen, das auch so oder ähnlich machen sollten? Oder würde da schon der Blick auf die Daten reichen? Also wenn ich mir einen Standort anschaue, dann schaue ich mir die Daten an und schaue dann, verbinde dann eigentlich die, mit der Besichtigung verbinde ich das dann, wenn ich mich dort umschaue. Ne?
Also ich würde tatsächlich, also ja, Daten ist das eine, das ist auch so, würde ich sagen, immer der erste Schritt, den man machen sollte überhaupt, erstmal zu sagen, okay, wie sind denn die Daten, wie sind denn die Preise, so ein bisschen auch vielleicht mein Immo-Scout einfach mal reinschauen, was gibt es denn da gerade aktuell für Kaufpreise, weil nur weil irgendein Durchschnittspreis genannt wird, sollte man auch mal reinschauen, was der Markt denn wirklich tatsächlich bietet. Gerade auch, wenn man ja, sag ich mal, anfängt, hat nicht so viele Off-Market-Angebote würde dann aber sagen, schau dir den Ort einmal wirklich an. Also schau dir diesen Ort wirklich an. Du musst es nicht so machen wie ich mit 3,5, 4 Wochen, die ich jetzt aufgewendet habe, tatsächlich dafür nur Analysen, und es war ja auch mein Urlaub, von jeweils 8 bis 10 Stunden pro Tag. Das muss man nicht machen, aber schau es dir wenigstens an. Also es hilft auch wirklich sehr, zum Beispiel vor einem Termin von der Immobilie nochmal so eine halbe Stunde vorher da zu sein und vielleicht nochmal 3 Stunden danach zu bleiben, um alles anzuschauen. Wo sind denn die Gegenden? Wer sind die Leute, die dort leben? Weil nur weil das Haus, was du gerade siehst im Internet, schön ist, heißt das nicht, dass die Gegend drumherum auch wirklich so attraktiv ist wie die Immobilie, die du gerade siehst. Also es hilft wirklich sehr, mal vor Ort zu gehen.
Jetzt hast du dich für 2 Standorte entschieden. Und waren das jetzt die Tops deiner Analyse oder sagst du, ich habe eine gewisse Renditeanforderung und eine gewisse Zukunftsaussicht, die ich mit diesem Standort verbinde? Das sind jetzt die Standorte, wo ich investieren möchte? Oder wie hast du jetzt, ich sag mal, das Ausschlussverfahren wahrscheinlich so gemacht? Der Standort fliegt raus, der fliegt raus und ich bleibe jetzt in Dortmund.
Ausgeschlossen habe ich erstmal nicht keinen. Also Pforzheim habe ich tatsächlich vielleicht am Anfang kurz mal ausgeschlossen, diesen einen Tag, weil ich gesagt habe, okay, ist schon noch ein bisschen teuer. Ich lasse es mal auf dem Schirm für die Zukunft. Ich habe auch meine Informationen beibehalten, die bleiben bei mir in meinem Google Docs gespeichert. Aber tatsächlich Essen zum Beispiel war eine Stadt, die hat mir gut gefallen. Es gab sehr viele schöne Orte, aber es war so, auch Gefühl hat noch nicht so ganz gestimmt. Das war noch so irgendwie so,
Ich weiß, was du meinst.
Einfach so ein Bauchgefühl, wo ich sage, schon cool hier, aber ich weiß noch nicht, jetzt direkt was kaufen, weiß ich nicht, als erste Immobilie. Und dann habe ich gesagt, okay, Braunschweig und Dortmund habe ich mich mehr verbunden gefühlt, auch tatsächlich Brandenburg. Und dann hatte ich gesagt, okay, jetzt Enrico, jetzt fängst du mal an mit diesen automatischen Suchvorschlägen von ImmoScout, ImmoWelt und so weiter und so fort, dass du dir da wirklich mal so Suchaufträge erstellst und mal schaust, was reinkommt. Und habe gemerkt, okay, bei Dortmund und Braunschweig und Umgebung, beziehungsweise bei mir wurde es ja auch Wolfenbüttel, kommt schon noch regelmäßig was rein und auch noch was finanzierbar ist. Brandenburg, ich weiß nicht, ob da dann auch ein bisschen Immocation schuld ist, muss ich zugeben, kam sehr wenig rein. Also es war wirklich sehr, sehr wenig. Es waren dann auch nicht unbedingt jetzt wirklich die coolen Angebote. Ich habe es nicht ausgeschlossen, sondern ich habe es tatsächlich aktiv beobachtet. Ich habe jeden Tag, also ich glaube, ich bekomme bis heute immer noch so 20 E-Mails pro Tag, wo ich einfach nur reinschaue, okay, was suchst du dort? Bei Dortmund, Braunschweig und Brandenburg hatte ich dann auch immer einen Tab offen. Also du musst dir vorstellen, ich saß 2020 nur im Homeoffice, hatte 3 Monitore und auf dem einen Monitor lief dauerhaft ImmoScout, ImmoWelt und ich musste nur aktualisieren drücken.
Wie so ein Ticker, wirklich,
der da durch. Genau, genau. Und ich habe das wirklich nochmal 10-mal pro Tag gemacht. Wie es mit Kryptowährungen hatte ich auch noch offen, aber Immobilien hatte ich auch offen. Da passiert dann natürlich nicht so oft, wenn so oft ein Inserat reinkommt. Am Anfang habe ich auch wirklich alles nochmal durchgerechnet, wie ist dort die Rendite, also die Immocation-Bierdeckel-Bewertung habe ich dann immer gemacht, nachgerechnet und wie es dann gekommen ist. Und dann natürlich kam immer die Masterclass, man hatte seine Arbeitsgruppe, das hat gut funktioniert, man hat auch coolen Input bekommen, auch in den Vorlesungen. Ich war halt, glaube ich, schon fast nach dem ersten Monat, in dem es offiziell begonnen hat, das war dann September 2021, war ich eigentlich schon fast durch, Ende September oder Mitte Oktober war ich schon durch mit wirklich allem, von den ganzen Videos natürlich, hatte meine Analysen, ich war vorbereitet, ich hatte meine Kriterien und was ich dann auch gemacht habe ist, und das hat mir tatsächlich auch einmal jetzt zum Schluss geholfen ist, ich habe mich in die Datenbanken jedes Maklers eintragen lassen an diesem Standort. Und das hilft nochmal. Das hilft enorm sogar. Gerade in Dortmund nochmal wirklich.
Viele, die sich so mit dem Markt auch beschäftigen und dann auf die gängigen Immobilienportale gehen, die sehen halt nur das, was dort angezeigt ist. Und das ist entsprechend wahrscheinlich auch sogar Verkaufspreis maximierend. So zumindest die ersten Seiten, die dort angezeigt werden. Aber genau das andere, ich sage mal, immer, wenn man sich so diesen Eisberg vorstellt, was da was nicht sichtbar ist, dass viel ja schon geht, was dort gar nicht erscheint. Ne?
Ja. Mhm. Genau. Und man hat dann auch echt das Gefühl, ich hatte mir vorgenommen eigentlich, auch für die Masterclass, ich will eine Wohnung kaufen 2021. Eine. Ich muss sie nicht direkt vermieten oder sonst irgendwas, aber wenigstens eine will ich haben. Und das wurde echt knapper natürlich. Dann kam natürlich dann auch der Jobwechsel irgendwann im November nach zu Wüstpartner nach Berlin mit Umzug und allem, Arbeitgeberwechsel. Und dann kamen sie plötzlich alle auf einen Schlag. Da habe ich einfach mal zufällig bei Fink irgendwo mal ein bisschen wieder reingeschaut gehabt, auch und gesehen, dass genau eine Wohnung reingesetzt wurde. Und die war, glaube ich, erst seit einer Minute drin, das Inserat von dieser einen Wohnung. Das war nämlich damals diese 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon. Die war reingesetzt für 100.000 Euro. Und ich habe gesagt, okay, 48 Quadratmeter. Das Ding ist jetzt schon ein bisschen, wenn man sich den Marktspiegel anschaut, drunter. Habe natürlich sofort meine ganzen Vorlagentexte, wie ich Makler an welchen Standorten anschreibe, rausgeschrieben. Und nach 5 Minuten kam der Anruf vom Makler. Hat gemeint, ob ich denn auch Interesse an der zweiten Wohnung hätte. Ich sage, wie die zweite Wohnung? Er so, ja, das ist ein Doppelpaket. Die Wohnung nebenan wird direkt mitverkauft. Ich sage, ja, sofort. Ich will sofort den ersten Termin haben. Dann wusste ich aber schon, der letzte Termin war an einem Freitag. Das war, glaube ich, der 29. oder 30. November oder vielleicht auch der 28., weil das Wochenende dazwischen war. Und mein letzter Arbeitstag in München. Das heißt, ich war noch sogar in München und habe gesagt, ich schaffe das nicht nach Dortmund. Und habe meinen Kollegen hingeschickt. Ich habe gesagt, ich vertraue dir, du hast schon 3-4 Wohnungen, du weißt, wie das läuft, du kennst Dortmund. Geh hin, bitte. Und er fand die Wohnung selber schon gut. Er hat auch gesagt, wenn ich sie nicht nehme, nimmt er sie gern. Schon allein durch die Exposés wusste er, dass es ein gutes Objekt ist. Dann wusste ich, okay, Enrico, dem Objekt kannst du vertrauen, deinem Kumpel kannst du auch vertrauen. Dementsprechend einfach hingehen. Und hatte dann tatsächlich nach meinem letzten Arbeitstag abends noch einen Videocall, also einen digitalen Termin.
Du warst dabei, also du warst virtuell dabei.
Genau, ich war virtuell dabei, im Keller nicht, weil da ist dann die Verbindung abgestürzt, aber ich war in beiden Wohnungen virtuell dabei. Ich habe auch beide Mieter, die aktuell drin sind und auch drin sind, auch jetzt nach mir, auch kurz kennengelernt. Aber es war mehr so ein Hallo. Es war sehr interessant, die mal kennenzulernen. Die eine Mieterin hatte sofort drin reingebrüllt in die Kamera, ich möchte auch hier drin bleiben, ich lebe schon seit 15 Jahren hier, ich möchte unbedingt da bleiben. Und dann hatte ich natürlich auch direkt gesagt, also er hatte noch einen zweiten Maklertermin, Besichtigungstermin der Makler. Das war so um 16 Uhr und um 17 Uhr hat er gemeint, kann ich ihn sofort anrufen. Habe sofort um 17 Uhr angerufen und gesagt, die kaufe ich. Weil ich nämlich gesehen hatte noch, ich habe dann natürlich nochmal recherchiert, dass die zweite Wohnung war für 110.000 drin. Das heißt, er hat beide Objekte für 210.000. Und reingeschrieben hatte er aber, wenn man beide kauft, 200.000. Und das wären ja 10.000 Euro noch weniger. Dann habe ich gesagt, okay, ein Doppelpack, perfekt, Dortmund, gute Lage, gleich ein Geschoss gehört gleich mir bei 7 Parteien, die sich in dem Haus befinden. Das will ich. Dann hat er das natürlich zugesagt. Er hat gesagt, ja, er macht aber faires halber, wartet er noch auf den anderen Investor, was der noch sagt. Und das war dann, hat sich dann auch über Wochen gezogen. Ich glaube, da war es schon wieder so die erste Dezemberwoche. Und da hatte der dann gemeint, der andere Investor hat 206.000 geboten. Also von den 210, die es sowieso gekostet hat, ist er nur 4.000 runtergegangen. Und er hat gesagt, machen Sie es so. Ich investiere auch 206.000, aber weil ich der Erste war, das Interesse hatte, der Erste, der den Termin hatte und der Erste, der sie angerufen hat, gehört sie mir, wenn er nicht mehr bietet. Und ich bin raus bei dem Bieterverfahren, habe ich aber auch gleich gesagt. Dann hat der Makler mich am nächsten Tag zurückgerufen, ich glaube sogar, es war vielleicht auch der gleiche Abend, und er hat gesagt, die Wohnung gehört Ihnen, beide. Und so habe ich es dann gekriegt für 206.000 im Doppelpack in Dortmund, Aplerbeck. Tolle Lage, direkt gegenüber ein Aldi und ein Rewe, toll vermietet. Also, naja, toll, ich musste noch eine Mieterhöhung machen, aber dazu später. Genau, das war der Freitag. Also das war jetzt kommen diese 4 Tage, sage ich mal. So ungefähr 1-2 Tage, nachdem ich auch die Wohnung in Dortmund gesehen hatte.
Ich würde eine Zwischenfrage da mal reinstellen, nämlich zu der Videobesichtigung. Mhm. Hast du dem Makler da gesagt, hey, ich bin dabei, mein Kumpel geht da durch und ich bin live dabei? Und hast ihn dann rumgeschickt, hey, geh mal da an die Heizung oder guck dir das mal an oder so, dass du ihn so ein bisschen gesteuert hast, wo er lang soll.
Genau, ich habe dann auch immer gesagt, hey, da oben ist noch eine Lampe, wo gerade ein paar Kabel rausgucken, bitte zoom mal da kurz hin mit der Kamera. Oder ich habe gesagt, warte, bleib nochmal beim Bad stehen, du warst gerade zu schnell, das Bild hatte gerade kurz geleckt, bitte bleib kurz stehen. Also solche Situationen hatte ich dann schon auch kurz. Oder dass mal irgendwie, keine Ahnung, der das Handy kurz mal runtergenommen hat. Ich so, nein, hoch, ich sehe nichts. Das ist schon ganz lustig, auch wenn man dann so noch eigentlich noch im Hotel sitzt in München, weil ich zur Zeit noch in Stuttgart gelebt habe, wo ich in München gearbeitet habe. Und das war eigentlich auch ein bisschen, also es war schon witzig. Und hat aber trotzdem gut geklappt. Ich konnte eigentlich alles Wichtige erkennen. Ich bin froh, dass die Internetverbindung stand geblieben ist. Schade, dass ich den Keller nicht gesehen habe. Da war ja auch ein bisschen dunkler. Keller sind ja nicht unbedingt gut beleuchtet, sage ich jetzt mal. Aber er meinte, hey, in dem Keller passt alles. Und ich sagte, okay, dir vertraue ich das. Dass der, wenn du sagst, der Keller passt der Keller. Dann mache ich mir da keine Sorgen nachts. Und ich muss auch sagen, bis jetzt bereue ich es nicht. Genau, und so kam das Ganze dann. Genau, und dann jetzt zu der Wohnung in Wolfenbüttel wahrscheinlich, wie es dazu kam. Okay. Kam wahrscheinlich 1-2 Tage später, nachdem ich nach Finke Immo gesucht habe, kam eine E-Mail von einem Makler direkt. Also das war wieder so ein Angebot, wo ich mich in die Datenbank habe eintragen lassen und habe auch direkt angeschrieben, okay, kostet gerade 105.000 Euro, da ist noch was machbar im Preis. Weil die Wohnung ist seit 20 Jahren vermietet an ein Rentnerpaar, also aktuell Rentnerpaar jetzt. Da musste noch einmal eine Mieterhöhung rein und da gab es auch, glaube ich, seit 20 Jahren gefühlt keine. Und dann habe ich gesagt, okay, schreibe ich mal an, frage ich mal nach und dann hat gesagt, wann ich vorbeikommen kann. Und ich wusste, okay, Enrico, du bist am Freitag in München, fährst nach Stuttgart heim, packst dein Zeug und was du für Berlin brauchst. Sonntags verabschiedest du dich dann noch von deinen Eltern, gehst nochmal mit denen essen. Sonntagabend fahre ich nach Braunschweig, habe am Montagmorgen die Besichtigung und bin nach der Besichtigung nach Berlin gezogen am Montag. Und Montagmorgen habe ich die Wohnung gesehen, mich mit der Maklerin gut unterhalten können, konnte auch den Kaufpreis nochmal von 105.000 auf 95.000 senken. Habe gesagt, da muss ein bisschen was gemacht werden in Zukunft. Also eigentlich an sich war es nicht groß, es war was am Balkon, wo so ein Holzbett leicht rausgeguckt hat, aber ich wusste schon durch die Teilungserklärung, dass es meistens läuft es über die Gemeinschaftskasse, sage ich so gern, und dann ist es ja nicht mein Geld, was dafür drauf geht, und dann war es mir eigentlich sowas von egal, aber ich habe es halt einfach reingebracht, und ich wusste, dass wenn jetzt zum Beispiel die Mieter mal ausziehen, dann darf ich das Bad neu machen, den Boden, also einfach so wirklich klassisch nochmal voll rein, Wände streichen und so weiter. Tür nicht unbedingt, aber vielleicht halt einfach Bad, vielleicht sage ich mal das Teuerste und die Elektrik. Und das habe ich dann alles genannt, aber ich weiß halt, die Rentner sind jetzt so 63, 64 Jahre alt und die wollen drin leben bleiben, nachdem ich mich mit denen unterhalten hatte. Die ziehen in den nächsten 15, 20 Jahren da sowieso nicht aus. Da kann ich das auch jetzt in Kauf nehmen und lieber eine Immobilie deutlich unter Marktwert zu kaufen, macht viel, viel mehr Sinn. Also der Durchschnittspreis war, glaube ich, ist ja in Wolfenbüttel in der Lage 1.900 Euro ungefähr. Und ich habe für 1,5 eingekauft den Quadratmeter und hatte sogar noch gesehen, dass die Maklerin bei der Berechnung der Quadratmeteranzahl den Balkon überhaupt nicht einberechnet wird. der wird ja beim Kaufpreis zur Hälfte mit einberechnet, bei der Vermietung zu einem Viertel. Und ich wusste schon, oh, das ist noch besser. Da wusste ich schon, okay, da habe ich ein bisschen mir die Hände gerieben und wusste, okay, das ist ein gutes Angebot.
Habe ich im Übrigen, das kommt durchaus hin und wieder mal vor, wenn man da nachmistet. Ja, man denkt ja immer, oder gefühlt werden Wohnungen ja bei jedem Verkauf immer irgendwie größer gerechnet, immer größer.
Genau.
Aber es kommt wohl auch, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört und also ich selbst noch nicht, aber ich habe es immer gehört von befreundeten Investoren, dass das durchaus vorkommt, dass ein Balkon vergessen wird oder mal eine Kammer vergessen wird oder so, ja.
Das ist eigentlich ganz cool. Also es war dann wirklich so, also ich habe das ja auch oft in den Location-Videos gehört, dieser Mess nach und ich sehe, ja klar, so oft passiert es bestimmt nicht. Und dann ist halt direkt passiert. Also ich gesehen habe schon in dem Grundriss Berechnung, dass der Balkon einfach gar keine Quadratmeter angegeben hatte. Und ich gesagt habe, okay, aber im Grundbuch und alles und Teil gesagt, ja, steht alles drin. So, top, lasse ich. Und habe dann nochmal mit der mich gut unterhalten können, weil ich gesagt habe, ich ziehe gerade nach Berlin. Sie hat 15 Jahre lang in Berlin gelebt, die Maklerin, und deswegen ihr Mann nach Wolfenbüttel gezogen. Das heißt, wir haben uns auch schon mal so 20, 30 Minuten lang nur über Berlin unterhalten und wie schön doch Berlin ist und dass sie es auch dort ein bisschen vermisst und dass sie auch eine Wohnung in Berlin hat, in Wilmersdorf. Und ich gesagt habe, ah, da wohnt auch ein Freund von mir in Wilmersdorf in Berlin. Und dann waren wir auch direkt immer auf einer Ebene. Sie hat die 95.000 verstanden. Sie hat auch gesagt, sie sieht es ein, weil sie sowieso auch ein bisschen immer draufrechnen, die Makler. Also sie hat mir vollkommen offen erzählt. Und genau, dann hat sie mich gesagt, sie hat auch nochmal am gleichen Tag nochmal einen Termin, jetzt nach mir, da wartet sie natürlich auch nochmal ab und da waren es dann, dass der andere Investor, der schon ein bisschen länger im Spiel ist, sage ich mal, auch 95.000 geboten hatte, der Verkäuferin, die die Wohnung geerbt hatte und dann einfach nur loswerden wollte, also war so ein Sofortverkaufsschnell möglich, sie meinte, ihr ist egal, weil beide bieten 95.000 Euro. Aber die Mieter hatten gemeint, dass ich der Nettere bin und sie mich lieber als Vermieter hätten. Und da hat die Maklerin gesagt, die Wohnung gehört Ihnen, Herr Popeye. Und so kam das. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, bei gerade im Wolfenbüttel bei dem Kauf, dadurch, dass ich die Wohnung über die Datenbank erhalten habe, dass diesen Fortschritt, also gerade wirklich diesen einen Schritt, den ich vor allen anderen im Scout bin, den hätte ich nie bekommen, hätte ich das nicht gemacht. Das sind eigentlich so simple Tipps, die man auch manchmal bekommt und die man hat durch solche Schulungen, die man einfach gar nicht im Blick hat. Und wenn man das aber macht, dann kann man wirklich ein bisschen schneller sein.
Am Ende wirklich so die Summe der Einzelteile, ne, die da zusammenfliegen, ja.
Genau, also so Kleinkrusch macht auch viel Müll, sagt meine Mutter immer. Und das war ja auch so, die Wohnung wurde tatsächlich eine Woche lang, also ich glaube so 2 Tage, bevor ich dann den Besichtigungstermin hatte, auch in ImmoScout inseriert. Weil sich anscheinend auf ihre Anfrage, also interne Datenbank, nur 2, 3 Leute gemeldet hatten. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich mache das immer eine Woche später, hat sie gemeint, dass es dann immer auf ImmoScout erst lädt. Und Gott, also in dieser einen Woche kann ja alles passieren. Also bis dahin ist die Wohnung ja schon wieder weg vom Markt. Und das war's. Und da habe ich echt gemerkt, bei der Strategie bleibe ich auf jeden Fall für die Zukunft. Also immer, wenn ich einen neuen Standard habe, jede Datenbank wird abgeklappert, jeder Makler wird da reingeschrieben. Und egal, wie viele E-Mails ich noch pro Tag bekomme, das ist mir so egal. Hauptsache, ich komme an die guten Objekte ran und versuche dann halt jetzt auch natürlich am Anfang auch so eine gewisse Beziehung zu den Maklern aufzubauen. Genau, und so kam es dann. Also Freitag Dortmund, Montag Braunschweig, beziehungsweise Wolfenbüttel, die Immobilie gekauft, beziehungsweise zugesagt. Und jetzt bin ich seit kurzem, also Mitte April 2022 offizieller Eigentümer und werde jetzt in ein paar Tagen am 1. Mai alle 3 Mieten gleichzeitig erhalten.
Fühlt sich gut an, oder?
Fühlt sich gut an. Also es hat sich auch tatsächlich, ich fand es nicht so besonders, wenn man aufs Konto guckt, sieht man ein dickes Minus mit allen Banken. Aber für mich war das jetzt irgendwie nur so mehr der erste Schritt.
Stichwort Banken. Du hast jetzt 3 Wohnungen gekauft. Dann hilf mir nochmal, das waren dann 200.000 oder 206, ne, die erste, genau. und die zweite dann, oder beziehungsweise die dritte 95. Mhm. Am Anfang des Gesprächs sagtest du, wechselst gerade den Job, also der eine Job ist gekündigt, der andere mit in der Schweiz, ne, oder in der Probezeit wahrscheinlich auch. Und im Vorgespräch sagtest du mir, die Wohnungen in Dortmund hättest du zu 100% finanziert und die Wohnung dann in Wolfenbüttel zu 90%.
Korrekt.
Wie war denn das Gespräch mit der Bank? Inwieweit hattest du das schon im Vorfeld geplant? Also ein Volumen, dass die Bank bereit ist, dich zu finanzieren? Oder gab es da Schwierigkeiten, weil du eben noch in der Probezeit dann bist?
Also es war eher sogar noch kritischer. Also die Probezeit war tatsächlich nur das einzige Problem.
Nicht das einzige?
Es ging noch, okay. Es war eigentlich schlimmer als gedacht. Und zwar, ich hatte mich ja schon Anfang 2021 mit Immobilien beschäftigt. Und dann hieß es ja auch immer, hey, frag mal bei einer Bank nach, wie kreditwürdig du bist. Ich hatte davor einen befristeten Arbeitsvertrag. Das war natürlich schon mal etwas kritischer. Auch wenn das Gehalt echt top war, kann man nicht sagen, es war so ein Münchner Gehalt. Ich lebe in Stuttgart zu Hause bei den Eltern, habe keine Mietausgaben gehabt. Die einzigen Ausgaben, die ich hatte, war das, was ich in Kryptowährungen mittlerweile irgendwie reingeschmissen hatte. Mehr hatte ich einfach an Ausgaben nicht. Hatte dann mit vielen Banken schon davor gesprochen.
Kann man ja auch als Investment betrachten, je nachdem, wie man den Kryptomarkt
genau, also für mich lief es gut jetzt bis zum Ende, lief es noch gut. Also ich bin auch sehr zufrieden und bereue es auch nicht. Es war aber so, dass man gesagt hat, okay, ich sollte mal echt mit Banken vorher telefonieren, wenn ich gerade einen befristeten Arbeitsvertrag habe. Und was ich so jetzt am Ende sagen kann, ist, also Befristung und Probezeit sollte man lieber lassen. Das ist wirklich, da brauchst du jemanden, der nochmal für dich birgt oder so, weil Probezeit und Befristung gleichzeitig ist sehr kritisch. Wenn man nur befristet ist, keine raus aus der Probezeit ist, dann ging's. Da hätte ich auch tatsächlich Kredite bekommen, auch in einem sehr guten Volumen, weil es gibt Banken, ich weiß nicht, wie offen ich jetzt die Banken erwähnen darf namentlich.
Wie du meinst.
Also es gibt Sparkassen, also die Sparkassen haben da manche, ich weiß nicht, ob das alle Sparkassen machen, aber meine in Stuttgart damals hatte so ein gewisses Prinzip. Enrico, wir ziehen dir 10% von deinem Nettogehalt ab und danach existiert diese Befristung nicht für uns. Dann bist du wie ein unbefristeter Mitarbeiter. Du hast natürlich ein geringeres Kreditvolumen, weil du 10% weniger verdienst theoretisch, aber so funktioniert es bei den Sparkassen. Also an jeden, der einen befristeten Arbeitsvertrag hat, Sparkassen sind ja ganz nett. Sparkassen haben aber halt generell das Problem, 110% Finanzierungen gehen gar nicht. Da sind nur 100% möglich. Aber 2-3%ige Tilgungen, also kann man auch ein bisschen mal weniger als 3% tilgen. Das heißt, den Kredit schön lang ziehen, um mehr Cashflow zu erzeugen.
Du hast dann einige Absagen bekommen und bist dann auf die Sparkasse dann gekommen.
Genau, ich habe mich generell schon am Anfang auch mal informiert. Also ich habe mit Volksbank gesprochen, die man halt einfach... Ich habe auch immer nachgefragt, welche Banken machen denn überhaupt 110%. Also ich bin mittlerweile gefühlt Bankexperte, weil ich mit so vielen Arten verschiedener Banken telefoniert habe und so vielen Finanzierungsberater, dass ich selbst schon einer sein könnte, gefühlt. Also Volksbank macht es nicht, Postbank macht es nicht, die LBS macht es nicht, die Sparda Bank macht es nicht. Das sind alles Banken, die wollen halt einfach direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag und keine Probezeit. Das ist einfach ein K.O.-Kriterium. Da kann man auch nicht irgendwie verhandeln und wenn die Immobilie 50% Rendite abwirft, das ist einfach, da kann der Banker dann auch nichts mehr machen, der Finanzierungsberater. Da kann die einfach nichts machen. Und es gibt aber viele Banken, wie Sparkassen, Commerzbank oder zum Beispiel INB DIVA, die so etwas machen. Aber jeder hat auch wieder ihre eigenen Kriterien. Sparkassen rechnen so zum Beispiel, die machen auch Probezeit, da kommt es dann aber auch immer drauf an. Da kommt nicht unbedingt immer die 10% Rechnung. Also ich hatte jetzt zum Beispiel dann aber gesagt, weil das war ja auch so ein Immocash-Tipp, fragt Banken vor Ort. Das ist auch tatsächlich so eine Lektion, die ich gelernt habe. Am Anfang habe ich mit Banken in Stuttgart gesprochen, für Immobilien in Dortmund und Braunschweig. Und die haben gesagt, ja, da hat mir die Bankerin offen und ehrlich gesagt, ich kenne mich dann wohl aus auf dem Markt. Wir würden da irgendwann einen Gutachter hinschicken und ihn einfach, um ehrlich zu sein, irgendwelche Standardkonditionen hinwerfen. Hat sie mir offen und ehrlich gesagt, hat gesagt, okay, ja, gut. Und wenn ich mal mit den Konditionen irgendwie verhandeln kann und irgendwie nur was auf den Tisch geworfen bekomme, was so Standard ist, dann weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Dann rufe ich lieber mal oben irgendwo an im Norden von Deutschland und frage dort nach einem Kredit an, wo sich die Leute auch auskennen.
Das war jetzt dann am Ende 2021, ne?
Das war noch Mitte. Das war noch Mitte, wo ich schon Besichtigungen in Braunschweig hatte, aber eher so erfolglos. Und dann hat mir der Kollege, der Freund aus Dortmund, einen sehr guten Finanzierungsberater empfohlen. Das ging top. Also ich bin jetzt bei der Sparkasse in Unterkamen, top Sparkasse, die kannten die Objekte, die haben gesagt, super Objekte, Herr Popper. Bei ihm passt auch alles, 3 Monatsgelder hingelegt, wir wissen, was ihre Rücklage ist. Die 10% müssen sie selbst zahlen, also die Nebenkosten müssen sie als Eigenkapital haben. Die hatte ich halt auch, konnte ja gut sparen in der Zeit, wenn man zu Hause lebt.
Das wäre jetzt die nächste Frage, damit mit welchen Voraussetzungen du gestartet bist, Rücklage und noch nicht so lange im Job. Wie viel Eigenkapital konntest du denn vorweisen? Was?
Zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, etwas mehr wie 20.000 Euro ungefähr. Also, nee, mehr sogar. Mehr wie 20.000, 23.000, 24.000 Euro. Ich hatte aber auch noch von klein auf, als Kind, was meine Eltern mir angelegt hatten, einen Fonds. der sehr gut war. Und den habe ich komplett aufgelöst. Also ich bin jetzt auch komplett raus aus Fonds und ETFs. Die wurden auch aufgelöst für die dritte Wohnung, nämlich in Wolfenbüttel dann später. Und hatte natürlich auch in der Zwischenzeit noch Gehälter. Ich hatte Boni, zum Glück, die noch kamen. Und ich habe mir damals, weil ich ja kaum Urlaub genommen habe, meine alle restlichen Urlaubstage auszahlen lassen, was nochmal ein komplettes Monatsgehalt war. Also ich glaube, ich hatte im Jahr 2021 gefühlt 15, 16 Monatsgehälter, die ich mir habe auszahlen lassen, insgesamt mit allem, jeden Boni, den es gab, plus so oft Überstunden, plus Urlaub, weil ich ganz genau wusste, Enrico, dieses Jahr musst du eine Immobilie kaufen, egal wie viel Urlaub du dafür aufgeben musst und es in Geld umwandeln musst. Und das habe ich gemacht und es hat dann auch funktioniert. Also die Sparkasse, auch der Kredit, lief alles frei, einwandfrei.
Okay, sehr gut. Ich habe deswegen jetzt nochmal nachgefragt, weil es ja durchaus ein Risiko ist oder es ist vielleicht nicht so die weiseste Entscheidung, sich komplett nackig zu machen, ne? Also 100% und dann sagen, ich habe jetzt nichts mehr, da darf jetzt erstmal nichts passieren, sondern dass man da einfach auch noch in der Hinterhand was hat, ja.
Genau. Die dritte Wohnung war ein Problem. Die in Wolfenbüttel. Die war dann da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird's kritisch. Da war ich dann tatsächlich, das war der Moment, in dem ich glaube, mehr wie 10 Finanzierungsberater angefragt habe, Banken telefoniert habe, hin und her. Ich hatte mit einer Sparkasse vor Ort telefoniert und ich muss mal zugeben, ich glaube zum Schluss, über Weihnachten und Silvester hinweg, theoretisch diese ganzen Bankanfragen und Unterlagen senden bitte, weil ich nicht alle Unterlagen hatte, habe ich manchmal so Stück für Stück was geschickt. Und ich glaube, der Berater war irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, wir machen es einfach nicht mit Ihnen, Herr Popper. Die haben auch noch gewartet, bis ich meine 2 Dortmunder Immobilien habe. Also er hat gesagt, ich hätte gern da die ganzen Konditionen und Rechnungen, das würden wir gern einfließen lassen. Und er hat dann mir einfach tatsächlich unbegründet gesagt, nein, wollen wir einfach machen, nicht in dem Konstrukt. Hab danach gefragt, kann man denn noch irgendwelche genaueren Infos erhalten? Kann ich irgendwas ändern? Muss ich mein Eigenkapital erhöhen? Er hat einfach nur gesagt, nee, machen wir nicht mehr. War auch gar nicht mehr freundlich. Also die Smileys waren plötzlich weg, die er mir noch am Anfang mal geschrieben hatte. Und dann hatte ich auch nochmal den Finanzierungsberater aus Dortmund angefragt.
Habe ich, genau. Smileys von einem Banker.
Genau. Und dann hatte er gemeint, okay, der in Dortmund, er sagt, okay, er kann es versuchen, wenn ich wieder Eigenkapital mitbezahlen kann. Und er meinte sogar, die Sparkasse in Unterkam hätte mich sogar weiterhin finanziert, auch sogar mit 100%, wenn die Immobilie in Dortmund ist. Die dürfen da nicht eingreifen. Die haben dann einfach so im Prinzip so, das dürfen die halt einfach nicht finanzieren oder machen die einfach generell nicht. Ansonsten hätten die mich sogar weiter finanziert, weil die Wohnungen, die ich in Dortmund kaufe, so gut fanden, dass ich gesagt habe, kauf ruhig weiter. Und die Wohnung fanden sie jetzt auch nicht so schlecht, weil es auch keine so hohe Summe war mit 95.000 Euro. Aber das durften halt einfach generell nicht wegen dem Standort. Dann hatte ich irgendwann Mitte Januar tatsächlich eine Bank, zwar die EMB Diva. Und die hat mich dann nachträglich gesagt, gehen Sie ruhig zum Notar, alles gut. Also ich hatte schon unterschrieben, Anfang Januar, weil die Bank meinte, alles gut. Und dann sagt mir die EMB Diva nachträglich noch ab. Das heißt, ich war beim Notar, habe eine Wohnung gekauft, hatte kein Geld und keinen Kredit.
Also Eigenkapital war dann zu dem Zeitpunkt aufgebraucht?
Ich hatte auch ein bisschen Eigenkapital, aber nicht ansatzweise genug, um den Kauf dieser Wohnung zu tätigen. Es war dann aber so, dass die Bank gesagt hat, nämlich, und das ist jetzt ein Tipp für alle, EMB Diva finanziert viel, auch wenn du befristet bist, aber du selbst darfst nicht mehr wie 200 Kilometer von dieser Immobilie entfernt wohnen. Und das war dann so ein wirklich, das ist ein Todeskriterium bei denen. Also wenn du 201 Kilometer entfernt bist, hast du einfach Pech. Und ich hatte noch mich auf Stuttgart gemeldet. Ich habe gesagt, okay, ich melde mich mal nach Berlin. Das sind ja nur 220 Kilometer nach Wolfenbüttel. Hat dir nicht gereicht. Ich dachte, okay, Enrico, jetzt wird's kritisch. Und hat dann gesagt zu dem Finanzierungsberater, okay, 100% weg, wir können auch auf 90 gehen. Wird kritisch, mir ist 100% lieber, aber lieber sonst auch die 90%, weil die 10% kann ich noch selber decken aus dem Eigenkapital und den Fonds, den ich aufgelöst habe, dass ich das noch kriege, weil ich war schon beim Notar und ich wollte aber auch diese Immobilie. Also alles in mir hat gesagt, Enrico, diese Immobilie gibst du nicht jemand anderem. Du bleibst bei dieser Immobilie und du bleibst bei einem guten Draht mit der Maklerin in Wolfenbüttel, wenn du später nochmal mehr kaufen willst.
Da haben jetzt 20 Kilometer haben jetzt über die Finanzierung entschieden, 90 oder 100%.
Genau, da muss ich auch sagen, Kompliment an den Finanzierungsberater in Dortmund, der hat mir nachträglich gesagt, er wusste das schon, dass das nicht funktioniert. Also er hat es auch gar nicht angefragt, es war ein anderer Finanzierungsberater. Und er hat gesagt, der Dortmunder Finanzierungsberater war enttäuscht von dem anderen Finanzierungsberater, den ich angefragt habe, weil er gesagt hat, dass das in der Finanzierungsberater nicht sagt, dass die EMB Diva das so todeskritisch ist mit den 200 Kilometern, dass sie diese Immobilie nicht hätte bekommen, Herr Popoy. Und habe es dann aber noch mit der Commerzbank und 90% Finanzierung geschafft. Genau. Dann jetzt zur Wohnung Wolfenbüttel. Da hatte ich ja jetzt 4,5% Rendite, trotz der aktuellen Konditionen. Durchschnittsrendite an Wolfenbüttel sind 4,8%. Und das Rentner-Ehepaar wusste aber auch schon, dass da eine Mieterhöhung von mir kommen wird. Also das hatten sie sich schon gedacht, wenn nach 15, 16, 17, 18 Jahren keine Mieterhöhung kommt. Und habe gesagt, na gut, wir machen auch direkt die 20%. Bei denen war das aber mein erstes Gespräch, also vor denen in Dortmund. Das war ein bisschen, ist man ja nervös, wenn man sagt, oh Gott, wie ist das jetzt mit Mietern zu sprechen, direkt eine Mieterhöhung zu geben. Habe ich gesagt, machen wir 5 Jahre lang keine Erhöhung. Aber ich erhöhe jetzt ab dem 1.1.23, ist auch schon geschrieben, unterschrieben, alles durch. Erhalte ich ab dem 1.1.23 20% mehr Miete. Dort ist die Rate aktuell 380 vom Kredit. Die Miete beträgt 360 kalt und ab dem 1. erhalte ich 430. Das heißt, ich bin theoretisch in der Kaltmiete 50 Euro noch über den Kreditkosten. Und habe dann eine Mietrendite von 5,4%. Und habe gesagt, okay, Enrico, in 5 Jahren zwar keine Mieterhöhung, dann bist du 30. Und wenn du dann nochmal 20% rausholen kannst, machen alle deine Immobilien plus. Dann bist du 30 Jahre alt, hast 3 Wohnungen, die plus machen. Und aktuell jetzt vielleicht zusammengerechnet, mache ich jetzt bis Oktober, bis die erste Mieterhöhung durch ist, etwas weniger wie 350 Euro minus. Und ab dem 1.1. deutlich mehr unter 300, also vielleicht zu 280 Euro minus. Nach Steuern gerechnet oder sogar auch. Und dann ab, wenn ich die dritte Mieterhöhung durch habe, also Juli 2023, das ist 250 Euro im Monat. Und das sage ich mir auch, das ist doch egal.
Und der Enrico in der Zukunft, der Enrico mit 30 Jahren, hat der denn dann noch 3 Wohnungen oder hat er dann schon mehr Wohnungen?
Tatsächlich soll der Enrico an sich nicht mehr Wohnungen haben. Im Jahr vielleicht noch ändern, eine Wohnung für sich selber mal. Also ich würde auch ganz gerne mal zum Beispiel in Berlin, suche ich gerade nach etwas sehr, sehr renovierungsbedürftig, dass ich das selber renovieren kann, weil ich bekomme Fliesen, Materialien, alles von meinen Familien, die selbstständige Fliesenleger, so sind in Stuttgart, alles zum EK-Preis, so billig, dass ich sage, es würde sich auch lohnen, vielleicht ein Eigenheim zu kaufen. Jetzt bei den Zinsen bin ich gerade ein bisschen unsicher, muss ich zugeben, als es damals noch anders aussah. Und dann halt vielleicht die klassische Strategie, 2 Jahre zu halten und dann steuerfrei zu verkaufen, vielleicht noch ein bisschen EK zu schaffen und Hauptsache den Wert der Immobilie zu steigen. Das ist aber mehr so ein persönliches Ziel, wenn ich jetzt hier in Berlin bleibe. Aber die Zukunft ist, dass eher die Holdingstrukturen beziehungsweise die vermögensverwaltenden Strukturen nur noch Immobilien besitzen. Also ich hatte das Immobilienkonstrukt schon immer so ein bisschen auch mit meinen Verwandten geplant. Gerade mit meinem Cousin, der selbstständiger Elektriker ist, der ist 3 Jahre älter wie ich, hat einen Betrieb mit 16 Mann zusammen. Also das ist schon was Ordentliches, was da sitzt. Wir haben aber gesagt, dass mit dem vermögensverwaltenden Ding, mit dem Unternehmen und der ganzen Struktur und dieser Strategie, das ziehen wir genauso durch, wie ich es jetzt 2021 mit für mich selbst gemacht habe. Ich informiere mich, ich schaue mir Videos, also ich bin jetzt auch schon bei den Zusammenfassungen dabei, also ich habe die witzigerweise gerade sogar noch im Hintergrund offen, bei 5, 6 Seiten, was ist der Unterschied, wenn man vermögensverwaltende Immobilien kauft? Was ist der Unterschied mit Holdingstruktur? Was ist der Unterschied nicht? Und das Ziel ist tatsächlich dann mit 4 oder 5 Leuten, ich habe da schon ein Konstrukt, das aufzubauen. Und man hat ja auch in der Masterclass immer noch mal 1-zu-1-Coachings. Und das letzte Coaching, habe ich gesagt, geht dafür drauf. Eine PowerPoint. Was ist mein Ziel? Was ist meine Strategie? Ist das, was ich da sage und was ich gelernt habe, auch richtig? Und dann zu sagen, 2023 wird nur noch über Holding und Vermögensverwaltungsunternehmen gekauft. Und dann auch Ziel A-Lagen, mehr Familienhäuser und so weiter. Ich habe gesagt, am Anfang muss ich die Spielregeln kennenlernen, allgemein mit Immobilien. Das habe ich jetzt mit den 3 gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen das Mieter- und Vermieter-Dasein. Aber in Zukunft will ich groß werden. Und dann auch wirklich Ziel finanzielle Freiheit. Und dann gibt es kein Limit nach oben.
Enrico, dabei wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann lass uns doch in 5 Jahren den Enrico mit 30 Jahren nochmal interviewen.
Auf jeden Fall, würde mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Dann mach's gut, Alex. Ciao.